SRF 1.
Uhr, Zeit fürs Rendezvous. Schön, haben Sie eingeschaltet. Senioren am Steuer. Die Fahrtauglichkeitschecks sollen erst mit 75 fällig werden. Wir diskutieren den Entscheid des Nationalrats im Tagesgespräch um 1. Hilfe für verantwortungsbewusste Investoren. Ein Verein führt eine schwarze Liste zu ethisch bedenklichen Unternehmen. Wir sagen, wer warum auf diesen Index kommt. Dann, sie galt als Mutter Courage für Flüchtlinge, die Bürgermeisterin der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa. Nun wurde sie abgewählt. Ist das die Absage an eine humane Flüchtlingspolitik? Und die letzte Rettung vor dem Lehrabbruch. Wie Freiwillige Jugendlichen wieder in die Spur helfen. Im Studio sind Brigitte Kramer und Thomas Fuchs mit den Nachrichten.
Autofahrerinnen und Autofahrer sollen künftig erst ab 75 Jahren auf ihre Fahrtauglichkeit kontrolliert werden. Der Nationalrat hat grossmehrheitlich dem Vorschlag zugestimmt, dass die obligatorische vertrauensärztliche Kontrolle verschoben wird vom 70. auf das 75. Altersjahr. Verkehrsministerin Doris Leuthard argumentierte, dass Seniorinnen und Senioren heute gesünder und vitaler seien als früher. Und?
Die Vorlage will die Eigenverantwortung der Seniorinnen und Senioren beim Entscheid, wann sie mit dem Autofahren aufhören, stärken.
Als nächstes befasst sich der Ständerat mit der obligatorischen Arztkontrolle für ältere Autofahrerinnen und Autofahrer. In Autobahnraststätten soll künftig Alkohol verkauft werden dürfen. Das will der Nationalrat mit 115 gegen 62 Stimmen. Autobahnraststätten seien heute gegenüber anderen Verkaufsstellen benachteiligt, hieß es. Der Alkoholkonsum sei eine Frage der Eigenverantwortung der Autofahrer. Der Vorstoß wird vom Bundesrat unterstützt. Nun braucht es noch die Zustimmung des Ständerates. Politische Entscheide wie der Brexit oder die Wahl von Donald Trump und Emmanuel Macron haben nur wenig Einfluss darauf, wie Unternehmen über Investitionen entscheiden. Das zeigt ein Bericht der Grossbank Credit Suisse. Firmen würden in der Regel erst dann reagieren, wenn die Konsequenzen politischer Entscheide abschätzbar seien, nicht unmittelbar. Und seit dem Sieg Macrons bei der Präsidentenwahl in Frankreich habe die politische Unsicherheit in Europa nachgelassen. Unterlassene Sofortmaßnahmen haben im Oktober zum Absturz eines FH-18-Kampfjets der Schweizer Armee in Frankreich geführt. Das teilt die Militärjustiz mit. Sie schreibt, das Flugzeug hätte gerettet werden können, wenn der Pilot richtig gehandelt hätte. Das habe ein Expertengutachten ergeben. Dem Unfallpiloten, der sich mit dem Schleudersitz gerettet hatte, drohen nun strafrechtliche Konsequenzen. Der frühere Aargauer Regierungsrat Roland Brogli ist tot. Er sei gestern, einen Tag nach seinem 66. Geburtstag, plötzlich verstorben, teilt die Aargauer Staatskanzlei mit. Roland Brogli war von 2001 bis Ende des letzten Jahres für die CVP in der Kantonsregierung. Als Finanzdirektor habe er sich immer mit viel Herzblut für den Kanton Aargau engagiert, heißt es weiter. Der Handel mit gefälschten Medikamenten soll in der Schweiz stärker bekämpft werden. Dazu hat der Ständerat einstimmig die Medicrime-Konvention des Europarats angenommen. Die Medikamenten- und Heilmittelkontrolle Swissmedic und die Zollverwaltung sollen künftig verdeckt gegen Fälscher ermitteln und auch Scheinkäufe vornehmen können. Die zu Unrecht erhobene Mehrwertsteuer auf Radio- und Fernsehempfangsgebühren soll rückwirkend auf 5 Jahre zurückerstattet werden. Das verlangt der Nationalrat erneut. Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass die Mehrwertsteuer zurückerstattet werden muss. Wegen einer Beschwerde befasst sich nun das Bundesgericht damit. Der Nationalrat will verhindern, dass alle Gebührenzahler einzeln die Mehrwertsteuer zurückfordern müssen. Gegen den schweizerisch-französischen Zementkonzern Lafarge Holcim ist in Frankreich ein Verfahren eröffnet worden. Drei Richter untersuchen, ob in Syrien Schutzgelder an Rebellen und die Terrormiliz IS bezahlt wurden, damit ein Zementwerk trotz des Bürgerkriegs weiterbetrieben werden konnte. Solche Vorwürfe hatten Menschenrechtsorganisationen erhoben. Bei einer internen Untersuchung von Lafarge-Holcim wurden darauf, Zitat, nicht akzeptable Maßnahmen festgestellt. Die Schriftstellerin Margaret Atwood erhält den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Die 77-jährige Kanadierin zeige in ihren Büchern immer wieder ihre Hellhörigkeit für gefährliche, unterschwellige Entwicklungen, begründet die Jury. Margaret Atwood gilt als erfolgreichste Autorin Kanadas. Der Friedenspreis ist mit 25.000 Euro dotiert. Er wurde 1950 erstmals verliehen. Das Wetter? Heute wird es trotz einiger Wolken ziemlich sonnig und sommerlich warm, bei 27 bis 32 Grad. In den Alpen sind am Abend örtlich Regengüsse möglich. Morgen ist es veränderlich mit Sonne, aber auch Platzregen oder Gewittern.
Die größte Pensionskasse der Schweiz, die Publica des Bundes, stößt ihre Anlagen von 5 Rüstungsunternehmen ab. Sie stützt sich dabei auf die schwarze Liste eines Vereins. Dieser hilft öffentlichen Investoren, ihr Verantwortungsbewusstsein bei Kapitalanlagen zu schärfen. Wie das genau funktioniert, erklärt Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt.
Es ist ein kleiner Verein, aber mit großer Wirkung. Der Verein für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen SVVK. Im Dezember 2015 haben sich 7 öffentliche Investoren darin zusammengetan, darunter die Nummer 1 der Schweizer Pensionskassen, die Pensionskasse des Bundes Publica, aber auch die SUVA oder der Ausgleichsfonds von AHV, IV und EO CompenSwiss. Ein Einfraubetrieb ist der Verein. Geschäftsführerin Jacqueline O. ist angetreten, das Anlagevermögen der 7 Vereinsmitglieder mit einem gesamten Volumen von über 150 Milliarden Franken von problematischen Produkten zu befreien. Die Liste mit 15 Rüstungsfirmen, die in der Schweiz verbotene Streumunition oder Antipersonenminen herstellen, ist erst der Anfang. Zusammengestellt hat sie Jacqueline O. aufgrund von Angaben des schwedischen Unternehmens ISS, das weltweit die Produktion von Rüstungsgütern beobachtet.
Die können uns detaillierte Angaben machen, welche Firmen welche Waffen oder welche geächteten Waffen vor allem produzieren.
Die schwarze Liste der Rüstungsfirmen soll nun 2-mal pro Jahr aktualisiert und auf der Webseite des Vereins veröffentlicht werden, kündigt Jacqueline O. an. Doch dabei soll es nicht bleiben. Der Verein ist bereits daran, Anlagen auf weitere Kriterien hin zu überprüfen, in Anlehnung an die Prinzipien des sogenannten Global Compacts der Vereinten Nationen, dem 8.000 Unternehmen aus 145 Ländern angeschlossen sind. Entscheidend dabei sei, sagt Geschäftsführerin O.,
wo sind Verletzungen von Menschen- und Arbeitsrechten, ökologischen Standards oder Kriterien der guten Unternehmensführung?
Und auch hier ist Jacqueline O. auf Informationen aus dem Ausland angewiesen. Vorbild seien der norwegische Staatsfonds oder der sogenannte Ethical Council in Schweden, sozusagen das schwedische Pendant zum Schweizer Verein. Denn auch hier haben sich die 4 großen öffentlichen Pensionskassen zusammengeschlossen. Sobald man gestützt auf die Informationen der ausländischen Partner schwerwiegende Verletzungen bei Firmen feststelle, die sich im Portfolio der 7 Schweizer Vereinsmitglieder befinden, dann trete sie mit diesen Unternehmen in einen Dialog, sagt O., mit dem Ziel, die problematischen Verhaltensweisen zu beseitigen. Erst wenn dieser Dialog nichts fruchte, werde man die betroffenen Unternehmen ebenfalls auf eine schwarze Liste setzen.
Ich hoffe nicht, dass das so eine große Liste wird, weil die Idee ist ja wirklich, dass man mit den Unternehmen da zusammenarbeiten kann, dass die sich auch in diesen Bereichen verbessern können.
Mit welchen Unternehmen sie bereits im Dialog steht, will Jacqueline O. nicht verraten, denn das könnte für die betroffenen Firmen rufschädigend sein. Deshalb seien auch die öffentlichen Investoren daran interessiert, dass die Namen nur dann publik werden, wenn sich die Firmen uneinsichtig zeigen.
Man ist ja auf der Seite der Firma, man ist investiert in der Firma, man hat kein Interesse, der Firma zu schaden.
Mit dem Entscheid der Pensionskasse Publica, 5 Rüstungsfirmen aus ihrem Portfolio zu entfernen, wird nun aber ein klares Signal ausgesandt, dass es der kleine Verein durchaus ernst meint.
«20 Minuten vor 1», das sind die weiteren Themen hier im «Rendezvous». David gegen Goliath, etwa so zeigt sich das Bild im Onlinehandel. Schweizer Anbieter haben es schwer gegen die Konkurrenz aus dem Ausland. Wie sie trotzdem überleben können. Finnlands Regierungschef will sich seiner nationalkonservativen Partnerin entledigen. Was das für die Zukunft des Landes bedeutet. Und staatliche Aufpasser kontrollieren Ungarns Universitäten.
They try to reduce the knowledge of people.
Die wollen die Bildung der Leute beschneiden, kritisiert ein renommierter Professor und Oppositionspolitiker kurz vor eins. Zuerst Warenhaus Internet. Ob Schuhe, Kleider, Elektronik oder Haushaltartikel, ein paar Klicks und die Produkte werden geliefert. Doch der Wettbewerb ist hart. Eine neue Studie zeigt, für Schweizer Online-Shops ist der Erfolg alles andere als garantiert. Sie müssen mehr bieten als eine breite Auswahl billiger Produkte, um sich gegen ausländische Rivalen wie Amazon oder Zalando zu behaupten. Jan Baumann.
Im boomenden Onlinehandel gibt es nicht nur Gewinner, sagt Ralf Wölfle von der Fachhochschule Nordwestschweiz.
Es sind sowohl in der Schweiz als im Ausland nur ein Teil der E-Commerce-Anbieter, insbesondere einige große und da natürlich Amazon allen voran.
Was den Online-Riesen Amazon von der lokalen Konkurrenz unterscheidet, hat Wölfle in der jüngsten Ausgabe seines E-Commerce-Reports Schweiz analysiert. Wichtigster Punkt: Ein Konzern wie Amazon spielt seinen Größenvorteil gnadenlos aus. So kann er zum Beispiel die Ware in riesigen Mengen viel billiger einkaufen und dann günstig anbieten. Dazu kommt als Nachteil der Schweizer Anbieter der starke Franken. Er macht den hiesigen Online-Händlern das Leben zusätzlich schwer, ähnlich wie der Einkaufstourismus den traditionellen Detailhandel bedrängt. Allein schon diese Preisnachteile wegzustecken, falle vielen Schweizer E-Commerce-Firmen schwer, sagt Experte Wölfle. Doch eine Chance zu überleben hätten sie trotzdem, und zwar durch attraktive Zusatzleistungen.
Es ist, dass man sagen kann, okay, eine Leistung besteht nicht nur aus dem Produkt und dem Preis, sondern die Leistung besteht eben immer auch aus Services, aus gewissen Angeboten, die ich dann eben in der Schweiz kundennäher, kundenfreundlicher, kundengerechter erbringen kann als ein anonymer Online-Anbieter.
So kann zum Beispiel ein Schweizer Online-Möbelhändler sein Sortiment besser auf den Geschmack der hiesigen Kundschaft ausrichten. Und noch einen zweiten Pluspunkt haben Schweizer Firmen der ausländischen Konkurrenz voraus. Sie haben eigene Abholpunkte vor Ort, also nahe bei den Kunden. Zum Beispiel Migros und Coop. Sie sind daran, ihre traditionellen Filialen immer enger mit dem neuen Online-Handel zu verzahnen. Beide Großverteiler bauen deshalb ihr Netz von sogenannten Pick-up-Stellen derzeit aus.
Ja, das ist ja einer der ganz großen Trends, die wir im Moment gerade haben, dass eben die beiden Großverteiler ihre Filialen jetzt nutzen, um den Kunden die Möglichkeit geben, an einem beliebigen Ort innerhalb der Gruppe Waren abzuholen, unabhängig davon, wo sie es bestellt haben.
Mit so einem lokalen Service stechen Schweizer Anbieter hervor. Und das hilft, um sich zu behaupten gegen Online-Riesen wie Amazon.
Bis am Wochenende war Giusi Nicolini Bürgermeisterin von Lampedusa, von jener kleinen italienischen Insel, auf der fast täglich Flüchtlinge und Migranten ankommen. Giusi Nicolini hat sich stark gemacht dafür, dass Italien Flüchtlinge großzügig aufnimmt, hat mehr Solidarität gefordert. Ihr Einsatz machte sie über Italien hinaus bekannt, trug ihr zahlreiche internationale Auszeichnungen ein. Trotzdem ist sie bei den Kommunalwahlen am Wochenende nicht mehr gewählt worden. Ein Zeichen dafür, dass die kleine Insel im Mittelmeer und mit ihr ganz Italien an Grenzen stößt mit der Aufnahme von Flüchtlingen. Franco Battel.
Die Niederlage von Giusi Nicolini war deutlich. Sie landete am Sonntag abgeschlagen auf Platz 3. Die 4.500 Bewohnerinnen und Bewohner Lampedusas setzten damit ein klares Zeichen. Sie wählten einen Kandidaten, der im Wahlkampf versprochen hatte, alles zu ändern, was die Aufnahme von Flüchtlingen und Migranten betrifft. Der neue Bürgermeister will sich zum Beispiel dafür einsetzen, dass man Flüchtlinge und Migranten nicht mehr überall auf der Insel sieht. Ein unverhohlener Aufruf, sie möglichst in ihrem Lager einzuschließen und ihnen den Ausgang in Städtchen zu untersagen. Was für ein Gegensatz zu Giusi Nicolini. Sie wollte diese Menschen und ihre Not der ganzen Welt vor Augen führen. Sie lud zum Beispiel den Papst ein und sie war im Weißen Haus bei Präsident Obama. Giusy Nicolini wiederholte immer wieder, dass jeder Flüchtling, der im Meer ertrinke, eine Schande für Europa sei. Und gestern sagte sie in einem Interview, sie hoffe sehr, ihre Niederlage werde nicht als eine Absage an eine humane Flüchtlingspolitik interpretiert. Doch es fällt schwer, etwas anderes aus dem Resultat herauszulesen. Denn Lampedusa ist längst nicht die einzige Gemeinde, in der sich Ermüdungserscheinungen zeigen. Im letzten Jahr kamen im Süden Italiens 180.000 Flüchtlinge und Migranten an Land. Auf Lampedusa oder auf Sizilien bleiben die meisten nur sehr kurz. Die Behörden bringen die meisten innert weniger Tage aufs Festland und verteilen sie nach einem festen Schlüssel auf sämtliche italienische Regionen und Gemeinden. Bisher hat jeder Flüchtling einen Platz gefunden, doch immer mehr Gemeinden bekunden Mühe, weitere Unterkünfte zur Verfügung zu stellen, vor allem auch, weil die Aussichten trüb sind. In diesem Jahr liegen die Fluchtzahlen erneut deutlich höher als im Vorjahr und Experten rechnen mit mehr als 200.000 Flüchtlingen und Migranten bis im Dezember. Eine enorme Aufgabe für Italien. Und von der EU kommt nur sehr wenig Hilfe. Das Programm für die Weiterverteilung von Flüchtlingen bleibt weit hinter den Erwartungen und den Versprechungen zurück.
Franco Bartel. In 14 Minuten ist es eins. Die finnische Regierung ist am Auseinanderbrechen. Ministerpräsident Juha Sipilä will nicht länger mit der Partei Wahre Finnen zusammenarbeiten. Diese hatte am Sonntag einen neuen Chef gewählt, den Rechtsaußenpolitiker Jussi Halla-aho. Dieser ist wegen islamfeindlicher und rassistischer Äußerungen vorbestraft. Zudem hat er die EU-Kommission vor einigen Wochen aufgefordert, Hilfsorganisationen zu bestrafen, die sich auf dem Mittelmeer um die Rettung von Flüchtlingen kümmern. Frage nun an Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann. Die bisherige Regierungskoalition war oder ist untypisch für Finnland. Kann es sich Ministerpräsident Sipilä leisten, die nationalkonservativen wahren Finnen loszuwerden?
Ja, und zwar mehr als mit ihnen unter der neuen radikalen Führung von Jussi Halla-aho weiter zu regieren, weil die hat jetzt eine neue Ausrichtung gewählt. Bereits bisher gab es in der Koalition viele Spannungen, nicht zuletzt in der EU-Politik. Aber mit dem früheren Vorsitzenden Timo Soini, der auch Außenminister war, wurde dieser Brückenschlag möglich. Dieser hat jetzt mitgeteilt, dieser frühere Vorsitzende, jetzige Außenminister, dass er die wahren Finnen verlässt mit der Mehrheit der Parlamentsvertreter der Partei und jetzt weiterregieren möchte mit der bisherigen Regierung. Und das ist jetzt eine ganz neue Entwicklung, die soeben stattgefunden hat.
Finnlands Regierung muss sich also neu aufstellen. Wie geht es denn jetzt weiter?
Der Ministerpräsident Sipilä will jetzt am Nachmittag schon bereits zu Präsident Sauli Niinistö gehen und seinen Rücktritt einreichen, gleichzeitig aber auch den Auftrag erhalten, eben eine neue Koalition zu verhandeln. Und da stehen neben der eben jetzt abgespaltenen Teiles der wahren Finnen vor allem die schwedische Partei der Minderheit, der schwedischen Minderheit zur Verfügung, auch die Christdemokraten. Und mit diesen bürgerlichen Parteien will jetzt Sipilä eine neue Regierung bilden. Schafft er das nicht, dann könnte es zu Neuwahlen kommen.
Sprechen wir noch über die Ursachen dieser Krise. Die Regierung zerbricht offenbar an unterschiedlichen Auffassungen zur Flüchtlingspolitik. Was genau sind die Streitpunkte?
Ja, die finnische Regierung hat in den letzten Jahren begonnen, nachdem sie eigentlich nie zuvor überhaupt je Flüchtlinge groß aufgenommen hat, im Rahmen der EU-Flüchtlingspolitik auch Quotenflüchtlinge aufzunehmen, Familien zu erlauben. Und das haben die wahren Finnen eben nur zum Teil gutiert. Und die jetzige Neuausrichtung der wahren Finnen, die ist eben sehr radikal. Keine Flüchtlinge mehr, geschlossene Grenzen. Und das kann wiederum die jetzige Regierung nicht gutieren, weil Finnland nicht zuletzt auch unter einem großen Arbeitskraftmangel leidet und darauf angewiesen ist, dass eben neue Menschen ins Land kommen. Und die wahren Finnen haben gleichzeitig gesagt, sie seien nicht nur gegen Flüchtlinge, sondern auch gegen die schwedischsprachige Minderheit im Land. Sie will die Zweisprachigkeit, die historisch gewachsene, abschaffen. Und das ist natürlich dann ein Entzug des bisherigen Kompromisses. Und so konnte jetzt Sipilä nicht mehr weiter regieren.
Sie haben die Arbeitskräfte angesprochen. Wirtschaftlich geht es ja nach Jahren der Krise aufwärts in Finnland. Was bedeutet die Regierungskrise für die Wirtschaft?
Das ist natürlich nichts Gutes, weil ja Finnland wirklich sehr schwierige Jahre hinter sich hat und jetzt unter dem ehemaligen Unternehmer und jetzigen Ministerpräsidenten Sipilä neue Kompromisse ausgehandelt hat, auch mit den Sozialpartnern, mit den Gewerkschaften. Man hat auch einen vielbeachteten Versuch mit einem unbedingten Grundeinkommen begonnen und all das hat jetzt Früchte getragen. Die Exporte sind gestiegen, auch wieder nach Russland. Das Wachstum liegt relativ hoch und jetzt ist natürlich dieser Erfolg gefährdet durch diese Regierungskrise und deshalb möchte natürlich Sipilä sehr schnell eine neue Regierung bilden können, denn wenn es Neuwahlen gibt und das ist etwas, was es so in Finnland noch nie gegeben hätte, würde das natürlich Instabilität bedeuten und eben große Risiken für diesen wirtschaftlichen Aufschwung.
Danke für diese Einschätzungen, Bruno Kaufmann. Ob Bäcker, Coiffeur oder Maurerlehrling, Lehrling sein, ist nicht immer einfach. Die Kantone gehen davon aus, dass rund ein Viertel der Jugendlichen die Lehre vorzeitig abbricht. Damit das weniger passiert, gibt es ein Programm der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft. Job Caddy heißt es und unterstützt Jugendliche bei beruflichen Schwierigkeiten. Seit 9 Jahren im Kanton Zürich, nun auch in Zug und Bern. Tausende Jugendliche haben das Angebot schon in Anspruch genommen. Caroline Ahn berichtet.
Den Bettel hinschmeißen oder weitermachen? Diese Frage hat sich Simon Mauchli gestellt, als sie nach der Lehre als Polygrafin durch die Lehrabschlussprüfung rasselte. Sie meldete sich bei JobCaddy, erhielt eine Mentorin, traf auf eine Frau, die mit ihrer klaren Arbeitsweise Ordnung ins Chaos brachte. Jemand, der aus freien Stücken einfach da war, wenn sie Fragen hatte.
Wir haben einfach so die Lage haben wir sozusagen gecheckt, was ist passiert. Und sie hat mir einfach vor allem darin geholfen, wie kommuniziere ich es, dass ich nicht bestanden habe, in einer möglichst positiven Form in der Bewerbung.
Simon Mauchli hat gelernt, sich nicht für ihre ungenügenden Noten zu schämen. Sie entschloss sich, das letzte Jahr zu wiederholen. Jetzt ist die Abschlussprüfung bestanden. Simon Mauchli war so froh um diese Begleitung, dass sie jetzt die Rolle tauschen will und sich selber als Mentorin zur Verfügung stellt. So wie auch Christine Landolt. Sie arbeitet als Mental Coach und engagiert sich ehrenamtlich bei JobCaddy in Bern. Sie trifft Jugendliche, die Mühe haben, eine Lehrstelle zu finden, solche, die mit der Ausbildung hadern oder junge Erwachsene, die sich erst spät für eine Ausbildung entscheiden. Sie wählt jeweils ein ruhiges Café und hilft vor allem bei Bewerbungen. Thema sei immer auch die Kleidung bei Bewerbungsgesprächen.
Wenn man in bunten T-Shirts, wenn man zum Beispiel in dreckigen T-Shirts kommt, in T-Shirts ohne Kragen oder so, dann wird es dann meistens einfach schon schwierig, schon vom ersten Moment her.
Die Diskussionen um Details führten oft zu den grundsätzlichen Fragen und Entscheiden. Ein Jugendlicher wollte beispielsweise nicht von seinem Kleidungsstil abrücken, auch nicht fürs Bewerbungsgespräch.
Dann war die Rückmeldung aber nicht so gut vom Vorstellungsgespräch. Und in den 4-5 Mal, die wir uns getroffen haben, kam dann beim Jugendlichen so schön etwas in Bewegung, dass er sich für einen anderen Beruf entschieden hat. Und dann, ohne dass ich geholfen habe, hat er sich umbeworben und hat dann eine Lehrstelle gekriegt.
Ziel erreicht. Wenn es nicht so rund läuft, dann haben auch die Mentoren Unterstützung. In Bern ist es der Projektleiter Gerald Mathieu. Er betreut die 40 freiwilligen Mentoren aus ganz unterschiedlichen Berufen, versucht, die 30 Jugendlichen möglichst passend zu vermitteln.
Es macht wirklich Sinn, wenn ein Schreiner, wenn er bei seinen Schwierigkeiten auch mit einer Person sprechen kann aus einem Holzverarbeitungsberuf.
Was in Bern noch im Aufbau ist, läuft im Kanton Zürich bereits 9 Jahre. Zu Beginn wollte die Trägerschaft, die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft, etwas gegen die Jugendarbeitslosigkeit machen. Unterdessen haben sich die Probleme verlagert. Die Jugendlichen suchen vor allem vor oder nach Abbruch der Lehre Hilfe. Rund 200 lassen sich in Zürich jährlich von Mentoren helfen. Die Jugendlichen hätten oft schon verschiedene Anläufe bei der Berufsberatung oder dem RAF oder anderen Institutionen hinter sich, sagt der Zürcher Programmleiter Andrea Ruckstuhl. Bei JobCaddy fänden 3 von 4 Jugendlichen eine Lösung, wohl auch dank des persönlichen Rahmens.
dieses private, persönliche, niederschwellige, schnelle auch. Wir haben den Anspruch, die Vermittlung von Mentor und Mentee sehr schnell über die Bühne zu bringen, damit, wenn es dann wirklich brennt, der Jugendliche, der junge Erwachsene möglichst schnell auch die Unterstützung bekommt.
Das Hilfsangebot soll weiter wachsen. Nach den Kantonen Zürich, Zug und Bern möchte das Projekt in sogenannten Bildungsballungszentren Fuß fassen, im St. Gallischen Rapperswil beispielsweise oder Olten.
Ungarns bester Universität droht die Schließung. Die Central European University ist ins Visier der Regierung geraten, weil sie vom Lieblingsfeind des ungarischen Premiers Viktor Orbán gegründet und finanziert wurde. Von George Soros nämlich, einem US-ungarischen Milliardär und Förderer liberalen Gedankenguts. Aber im Konflikt geht es um weit mehr als um eine persönliche Fehde. Worum, das erzählt CU-Professor Peter Balasch, unserem Korrespondenten Urs Bruder.
Das geplante Gespräch über die Gegenwart führte schnell in die angeblich längst überwundene Vergangenheit.
It reminds me very much my very early childhood in the communist system.
Was derzeit vorgeht in Ungarn, erinnert Peter Balasch an seine Kindheit im kommunistischen Ungarn. Man gäbe dem Professor für internationale Beziehungen 65 Jahre. Er ist 10 Jahre älter. Man erwartete von ihm Regierungskritik, er liefert eine Analyse des Zustandes der Gesellschaft.
People were protesting and talking very critically between them, but at their workplaces they had to obey.
Untereinander hätten die Leute damals im Kommunismus sehr kritisch gesprochen, aber am Arbeitsplatz hätten sie gehorcht. Dieses Muster beobachtet Balasch nun auch an den ungarischen Universitäten. Die hat die Regierung nämlich unter Kontrolle gebracht. Vor 3 Jahren setzte sie in allen staatlichen Unis neue sogenannte Kanzler ein, mächtige staatliche Aufpasser, die über die Unifinanzen gebieten. Und über das Geld kontrollierten diese Kanzler alles, sagt Balasch.
So the rector or the self-governance of the university are lame ducks because they haven't got the money.
Die Leute in der Unileitung seien lahme Enten geworden. Die Finanzkanzler reden zum Beispiel bei Neubesetzungen mit. So bekam etwa die renommierte Budapester Corvinus-Uni letztes Jahr einen neuen Rektor, der der Regierungspartei von Viktor Orbán sehr nahe steht. Die Kanzler müssten ihre Macht nicht mal offen ausspielen, sagt Balasch. Denn die ungarische Bevölkerung habe Jahrhunderte unter den Türken, den Habsburgern oder der Sowjetunion verbracht und das Verhalten angesichts einer dominierenden Macht gelernt.
So you don't have to give the orders. People voluntarily comply. This is the nature of dictatorships.
Befehle seien gar nicht nötig, die Leute machten freiwillig mit, so sei das in Diktaturen. Diktatur, ein harter Vorwurf, da blitzt bei Balasch der Politiker durch. Er steht im Lager der Opposition und hat für die frühere Regierung unter anderem als Außenminister gearbeitet. Doch dass Leute aus Angst den Job zu verlieren oder aus Sorge um ihre Familie die Erwartungen von oben erfüllen, sieht man auch anderswo in Ungarn, etwa bei den Journalisten vieler Medien, die auf Regierungslinie gebracht wurden. Doch mit den Unis, so Balasch, hat sich Premier Orbán jetzt eine der letzten Bastionen intellektuellen Widerstands vorgeknöpft. Tatsächlich senkt die Regierung die Anzahl der Gymnasien und treibt Studierende ins Ausland.
They try to reduce the knowledge of people to a minimum level, which is
killing. Die wollen das Wissen der Bevölkerung auf ein Minimum reduzieren und machen damit das hohe Bildungsniveau kaputt. Einen Trumpf Ungarns. Als international renommierteste Universität des Landes steht seine Central European University in der von der Regierung gestalteten Bildungslandschaft wie eine Mondrakete in einem Gemüsegarten.
CU has irritated Orbán because CU is really independent. This is a private university.
Die Uni irritierte Orbán, weil sie wirklich unabhängig ist und sich weder finanziell noch ideologisch unter Kontrolle bringen ließ. Auch darum jetzt der Versuch, die Uni per Gesetz zur Schließung zu zwingen. Doch Balasch hofft, dass Orbán sich in dieser Sache verspekuliert hat.
He hasn't counted on that worldwide support in favor of CU. Many, many people.
Er hat nicht mit der weltweiten Unterstützung für die Central European University gerechnet. Nobelpreisträger, die europäischen Volksparteien, zu denen Orbáns Partei Fidesz in der EU gehört und sogar konservative ungarische Akademiker sind gegen ihn. Peter Balasch hofft darum, dass Orbán in den derzeit laufenden Verhandlungen einlenken wird und dass Ungarn seine beste und unabhängige Universität nicht verliert.
Urs Bruder, mit seinem Bericht ist es eins geworden. Gleich im ersten und vierten: Ab wann sollen Seniorinnen und Senioren zum Fahrtüchtigkeitscheck? Heute müssen sie mit 70 zum Arzt. Der Nationalrat findet aber, mit 75 ist's früh genug. Wir diskutieren darüber im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Thomas Fuchs.
Auf Schweizer Autobahnraststätten soll künftig Alkohol verkauft werden können. Der Nationalrat ist wie der Bundesrat damit einverstanden. Jetzt muss noch der Ständerat zustimmen. In Ungarn hat das Parlament ein umstrittenes Gesetz über die Kontrolle von Nichtregierungsorganisationen gutgeheißen. Diese müssen sich nun bei der Regierung registrieren und angeben, welche Mittel sie aus dem Ausland erhalten. Und in Frankreich untersuchen drei Richter, ob der Zementkonzern Lafarge-Holcim Schutzgelder an Rebellen und die Terrormiliz IS gezahlt hat, um trotz Bürgerkrieg ein Werk weiter betreiben zu können.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.